Gut, dann lasst uns dem Wort Gottes zuwenden. Und wenn du deine Bibel dabei hast, das Ding an hier, ja. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du schon mal 2. Korintherbrief Kapitel 8 aufschlagen. Wir haben vor langer, langer Zeit angefangen, über die Ökonomie des Himmels zu sprechen. Und ich werde diese Serie heute fortsetzen. Und vielleicht wird das heute der letzte Teil der Serie. Alles kommt irgendwann mal zu einem Ende, ne? Aber das heißt nicht, dass wir alles gesagt haben, was zu diesem Thema zu sagen gibt. Aber ich habe den Eindruck, dass das ist, was der Herr jetzt für diese Zeit für uns hier mir aufs Herz gelegt hat. So, unser Text ist in 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist eine phänomenale Aussage. Die Bibel sagt, dass wir reich gemacht sind in Christus. Ja? Nicht nur unsere Schuld ist vergeben, wir sind nicht nur geheilt in seinen Wunden, wir sind nicht nur befreit durch ihn, sondern es heißt, dass wir reich gemacht sind durch ihn. Reich im biblischen Sinne bedeutet etwas anderes als in den Augen dieser Welt. Ich habe das schon oft gesagt, reich ist immer derjenige, der mehr hat als ich. Ja, ich bin nicht reich, nee, ich brauche das und das und das und das, aber die könnten mal was abgeben, ne? Die haben ja so viel. So reich ist nicht eine Zahl auf einem Bankkonto. Reich ist nicht ein Betrag in einem Portemonnaie. Sondern reich bedeutet, ich bin überfließend versorgt. Ich weiß, dass Gott meine Quelle ist. Und ich weiß, dass er mich überfließend versorgt. Das heißt, ich habe heute das, was ich heute brauche. Und überfließend heißt mehr als das, was ich heute brauche, sodass ich befähigt bin, abzugeben und ein Segen zu sein. Wenn die Bibel sagt, dass wir reich gemacht sind in Christus, dann bedeutet das, Gott möchte, dass es uns gut geht. Jeder Vater möchte, dass es seinen Kindern gut geht, dass wir versorgt sind. Aber er möchte darüber hinaus, dass wir ein Segen sind. Dass wir ein Segen sind in jeglicher Hinsicht für andere. Und dass wir die Ressourcen, die er uns gibt, die Ressourcen, die er uns zur Verfügung stellt, benutzen, um die Verbreitung und den Bau seines Reiches, seines Königreichs zu unterstützen. Vor allen Dingen den Ort, wo Gott uns hingestellt hat, die geistliche Familie, in die er uns reingebracht hat, die Gemeinde, zu der wir gehören, zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Die Bibel spricht davon, dass wir den Zehnten geben sollen. Und ich halte das für eine gute Idee. Ja, und ich kann dich dazu ermutigen, wir machen das seit vielen Jahren. Und wir haben gesehen, dass dadurch viel Segen in unser Leben gekommen ist. Und vor einiger Zeit hatten wir hier ein paar Zeugnisse von Leuten aus unserer Gemeinde, die genauso treu in diesem Bereich das machen, seit Jahren. Und die genauso bezeugen konnten, wie sie gesegnet wurden von Gott. Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein treuer Gott. Dabei dürfen wir eins nicht missverstehen. Wir kaufen uns nicht den Segen Gottes. Hört mir jeder zu? Wir kaufen uns nicht den Segen Gottes. Wir geben nicht, damit Gott uns segnet, sondern wir geben, weil wir wissen, dass wir gesegnet sind. Wir geben, weil wir gesegnet sind. Ich gebe. Und ich kann geben, ich bin frei zu geben und zu geben und zu geben und zu geben, weil ich weiß, dass ich angeschlossen bin an eine unendliche Quelle. Ich bin angeschlossen an eine Quelle, die nie versiegt. David wusste das, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus hat das gleiche Thema nochmal vertieft, indem er sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. So, es hat zu tun mit Prioritäten, es hat zu tun damit, dass ich das glaube. Aber wenn ich das tatsächlich glaube, dann habe ich absolute Freiheit zu geben. In Sprüche Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Gott fordert uns heraus. Gott fordert uns heraus, großzügig zu sein. Gott fordert uns heraus, zu geben. Aber er gibt uns in diesem Zusammenhang auch immer die Verheißung. Hab keine Angst, du wirst nicht zu kurz kommen dabei. Du wirst nicht zu kurz kommen. So, hier heißt es im Vers 9, ehre den Herrn. Wir alle wissen, wir sollen Gott ehren. Ja. Seid ihr einverstanden?
Ja.
Wir sollen Gott ehren. Aber wenn wir weiterlesen, heißt es hier, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Manche fangen schon an zu schlucken. So, was? Mein Besitz ist ja mein Besitz. Ja, okay, dein Besitz ist dein Besitz und will dir auch niemand wegnehmen. Aber erstens, alles, was ich habe, alles, was ich besitze, kommt von ihm. Ja. So, und es ist nicht wie in diesem Gebet von Bart Simpson. Kennt ihr das Tischgebet von Bart Simpson? Kennt ihr Bart Simpson? Okay, ja. Und er wurde mal gebeten, ein Tischgebet zu sprechen. Und sein Gebet war, Gott, danke für gar nichts. Wir haben bezahlt für das ganze Zeug hier auf dem Tisch. Das ist die Einstellung von vielen Leuten. Okay, du hast bezahlt für das, was hier auf dem Tisch steht, ja. Von was? Ja, von meinem Geld. Wo kommt das her? Das habe ich verdient. Ja, wo hast du die Fähigkeit her, Geld zu verdienen? Wo hast du die Kraft her? Wo hast du die Intelligenz her? Wo hast du die Energie her? Denk das bitte mal zu Ende. Ja, ja, von Mutter Natur. Mhm. Ja, vielleicht ist es nicht so sehr Mutter Natur, sondern es ist mehr Vater Gott. Amen. Der uns ausgerüstet hat, der uns ausgestattet hat, der uns gesegnet hat. So, Gott fordert uns auf, ihn zu ehren mit unserem Besitz. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen. Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Wie ehren wir ihn mit unserem Besitz? Wie ehren wir ihn? Einmal dadurch, dass wir gute Haushalter sind, dessen, was er uns anvertraut hat. Zum anderen, dass wir großzügig sind, dass wir Geber sind. Dieses Thema Geld ist für viele ein heikles Thema. Manche denken, das sollte gar nicht in der Gemeinde drüber gesprochen werden. So weltlich. Die Bibel hat sehr viel zu diesem Thema zu sagen. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, wir predigen hier aus der Bibel. Wir lesen die Bibel gemeinsam. Gut, wenn du deine dabei hast. Falls du eine hast. Wenn du keine hast, empfehle ich dir, leg dir eine zu. Die Bibel ist ein gutes Buch. So, das ist ein empfindliches Thema. Und das hat eventuell damit zu tun, dass unser Umgang mit Geld wie kaum und unsere Denkweise über Geld wie kaum irgendwas anderes unser Herz offenbart. Jesus sagt es in Matthäus 6 mit folgenden Worten. Er sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder wir dienen Gott oder wir dienen dem Mammon. Was bedeutet das? Wir bedienen Geld. Ja? Wir können nicht zwei Herren dienen. Wo unser Schatz ist, das heißt das, was uns wichtig ist, was uns was bedeutet, dort ist unser Herz. Und dahin gehen unsere Finanzen. So. Wir sollen Gott ehren mit unserem Besitz, mit den Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Schließt das ein, dass wir auch andere Menschen ehren sollen? Irgendwelche Meinungen? Ja, nein, vielleicht. Unter Umständen ja. Ganz diplomatisch. Ja. Manche heben sofort die Hände und sagen, oh nein, niemals ehren wir Menschen. Gott allein gebührt die Ehre. Gott allein gebührt die Ehre. Und das ist erstmal richtig. Er ist derjenige, dem allein alle Ehre gebührt. Nichtsdestotrotz sagt uns die Bibel ausdrücklich, dass wir auch Menschen ehren sollen. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, wen wir ehren sollen. So. Was ist das Problem? Jemand sagt, ja, Jesus hat ja sehr davor gewarnt. Okay, lasst uns gerade mal das anschauen. Johannes Evangelium Kapitel 5. Johannes 5, da redet Jesus mit seinen Lieblingsfreunden, mit den Pharisäern. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt Folgendes, er sagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Und er impliziert damit, das ist das, was mich von euch unterscheidet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Johannes 5, 41 bis 44 war das gerade. Funktioniert die Präsentation nicht? Ich habe den Vers nicht gesagt, okay, ja. Aber ich hatte eine Präsentation gemacht eigentlich. Nicht eine Dropbox. Ne? Okay. Dank sei Gott, dass Svenja am Technikdienst so flexibel ist, uns trotzdem hier den Vers einzublenden. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Schau, das Problem mit den Pharisäern war, dass sie Ehre genommen haben, dass sie Ehre gefordert haben. Das Problem mit den Pharisäern war nicht, dass sie alle Gebote gehalten haben. Wusstest du das? Ich sage das nochmal. Das Problem mit den Pharisäern, das, was die falsch gemacht haben, war nicht, dass sie alle Gebote gehalten haben. Das Problem war, dass sie sich dafür selber auf die Schulter geklopft haben. Dass sie gesagt haben, Leute, schaut mich an. Ja, schaut her, wie geistlich ich bin. Ja, ich verdiene Ehre, ich verdiene Wertschätzung, ich verdiene Anerkennung und du solltest mich ehren. Und dieses Spielchen haben sie gegenseitig gemacht. So, es ist nicht falsch, andere zu ehren. Es ist nicht falsch, auch tatsächlich Ehre zu empfangen, das zuzulassen, dass andere mich ehren. Aber es ist absolut falsch, Ehre zu fordern. Das war das Problem mit den Pharisäern. Das ist das Problem, was Jesus hier angesprochen hat. Könnt ihr das sehen? Ja? du musst mich ehren. So, nachdem wir das geklärt haben, lasst uns mal weiterschauen. Wen sollen wir ehren? Als erstes, und ich behaupte jetzt nicht, dass diese Liste, die ich euch heute gebe, umfassend ist. Vielleicht findest du noch andere Sachen in der Bibel, sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich werde es mal auf drei Punkte und auf drei Gruppen beschränken. Als erstes Epheser 6, Vers 2 und 3. Epheser 6, Vers 2 und 3. Da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es ihnen wohlgeht und sie lange leben auf der Erde. Steht nicht da? Ja? Ach, ich dachte, ja, das gefällt denen, wenn wir sie ehren, dann geht es denen gut. Aber das steht nicht da. Steht nicht da. Es heißt hier, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl ergeht und du lange lebst hier auf der Erde. So, es ist um unseretwillen, dass es hat Auswirkungen auf uns, wenn wir unsere Eltern ehren. Und das bedeutet, dass wir ihnen gegenüber eine Haltung haben von Dankbarkeit, dass wir ihnen gegenüber eine Haltung haben von Wertschätzung, dass wir ihnen gegenüber ein Verantwortungsbewusstsein haben, dass wir wissen, dass wir sie unterstützen sollen. Und das schließt ein, dass wir die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, benutzen sollen, um sie zu ehren. Wir haben sehr, sehr zeitig damit angefangen, unseren Kindern das zu lehren. Benjamin nickt. Ja. Und wir haben ihnen erklärt, dass das Erste, was Kinder tun können, um ihre Eltern zu ehren, wenn sie klein sind, ja, wenn sie im Haus der Eltern sind, ist, dass sie ihren Eltern gehorchen. Und wir haben unseren Kindern nicht nur gesagt, oh, du sollst uns gehorchen, sondern wir haben gesagt, es ist gut für dich. Da ist eine Verheißung drauf. Da ist Segen drauf. Wenn du möchtest, dass es deinen Kindern gut geht, dann lehre sie. Ja. Lehre sie, gehorsam zu sein. Wenn wir das nicht tun, erziehen wir Kinder, deren erstes Ziel ist, das zu tun, wozu sie Lust haben. Ja? Der Sinn des Lebens besteht darin, dass ich das tue, wozu ich Lust habe, wonach mir gerade ist. Und das wird zu vielen Problemen führen mit unseren Kindern. Und das wird es unseren Kindern sehr, sehr schwer machen, eine Beziehung zu Gott zu entwickeln. Das sind Sachen, die wir unbedingt im Hinterkopf behalten sollten. Wenn es unsere Kinder lernen, uns zu gehorchen, und ich spreche jetzt nicht von Kadavergehorsam, ja. Als erstes lieben wir unsere Kinder. Das ist das Erste, was wir tun. Und diese Liebe drückt sich auch aus. Und unsere Erziehung muss immer dominiert sein von Liebe für unsere Kinder. So, der zentrale Punkt ist nicht, du gehorchst mir oder bam, ja. Nein. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Aber Gehorsam spielt eine große Rolle. Denn, und das habe ich meinen Kindern auch erklärt, ich habe gesagt, wenn du es lernst, deinen Eltern zu gehorchen, dann wird es dir leicht fallen, auch deinem Vater im Himmel zu gehorchen. Er ist der perfekte Vater. Und wenn dir das leicht fällt, deinem Vater im Himmel zu gehorchen, wird das sehr, sehr viel Segen in dein Leben bringen. Wusstest du das? Ja, dass es hilfreich ist, dass es segensreich ist, Gott zu gehorchen? Das liegt nicht in der Natur unseres Fleisches, Und unsere Natur, unser Fleisch ist verdorben durch die Sünde. So, wir müssen das lernen. Oh, so viel Begeisterung heute. So, also das ist ein Aspekt, das ist nur ein Aspekt. Wir sprechen darüber, Vater und Mutter zu ehren. So, was ehrt unsere Eltern? Finde es raus. Und benutzt Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, um deine Eltern zu ehren. Dieses Wort Ehre in der Bibel bedeutet mehr als einfach nur jemanden auf die Schulter zu klopfen. Es bedeutet mehr als nur einfach, bist ein toller Kerl. Dieses Wort Ehre hat tatsächlich mit materiellen Geben, mit dem Ausdruck von Wertschätzung in Form von Geschenken und materiellen Gaben zu tun. Das Wort selbst. Wir finden das auch erklärt, zum Beispiel in Matthäus 15. Da redet Jesus auch wieder mit den Pharisäern. Matthäus 15, Vers 3 bis 6. Da sagt er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen, also um eurer Tradition willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Nun preist dem Herrn, dass wir nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz sind. Manche Kinder würden nicht mehr leben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Mit anderen, also wir müssen jetzt erstmal hier verstehen, das war eine Zeit, wo es kein Rentensystem gab. So, das heißt, die materielle, die finanzielle Versorgung von Leuten, die zu alt waren, um wirklich für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, stand noch viel mehr im Mittelpunkt. Und die Pharisäer haben gesagt, naja, eigentlich solltest du deine Eltern ehren dadurch, dass du ihnen gibst, dadurch, dass du sie versorgst, dadurch, dass du sie finanziell und materiell segnest, aber wenn du stattdessen das, was du ihnen geben wolltest, ins Opfer gibst, in den Tempel gibst, dann ist es okay. Und Jesus sagt, nein, hört sich gut an, hört sich fromm an, aber es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Aber warum ich eigentlich euch diesen Text gezeigt habe, ist, um diesen Zusammenhang zu zeigen. Ja, es geht um Ehre, es geht darum, Vater und Mutter zu ehren. Und Jesus greift das auf und sagt, ja, wir ehren Eltern dadurch, dass wir sie unterstützen, dass wir ihnen geben. Finde Wege, deine Eltern zu segnen. Meine Kinder tun das auf vielfältige Weise. Vor einigen Jahren, als ich weiß nicht, wie alt ihr wart, haben sie mal Weihnachten sehr, sehr viel Geld zusammengelegt, um mir eine sehr schöne, sehr teure Uhr zu kaufen. Und ich war sehr gerührt davon. Hätte ich diese Uhr unbedingt gebraucht? Nein. Vor allen Dingen nicht eine Uhr zu diesem Preis. Ich kann eine Uhrzeit auch ablesen von einer Uhr für 7,95. Ja. Bei Lidl gibt es die manchmal. Oder 7,99 oder was weiß ich. Aber das war was, was meine Kinder tun wollten. Ich habe das nicht von ihnen gefordert. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst das machen. Und diese Uhr war ein großer Segen für mich. Nicht, weil sie so wunderschön war und auch nicht, weil sie so exakt die Zeit angezeigt hat, sondern weil sie mich immer erinnert hat an die Liebe und Wertschätzung meiner Kinder. Und nachdem ich sie einige Zeit getragen hatte, hat der Herr mir gesagt, dass ich sie weitergeben soll. Und jetzt ist sie am Arm eines Pastors in der Ukraine. Und auch er muss nicht so eine teure Uhr haben, um zu wissen, wie spät es ist. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich ihn damit ehren soll. Und ich bin gehorsam gewesen. Und meine Kinder haben mir das nicht übel genommen. Meine Kinder waren auch nicht beleidigt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Sondern sie wissen, wie diese Dinge funktionieren. Und der Pastor dort und die ganze Gemeinde waren so berührt. Nicht, weil das Preisschild noch an der Uhr dran war, sondern weil es mehr war als eine Uhr. Es war mein Herz. Ja, es war mein Herz, was ich ihnen gezeigt habe. So, und ich wollte da keine große Sache draus machen, aber der Pastor hat mich gar nicht weiter predigen lassen, sondern hat gesagt, weißt du was, und er hat seine Uhr abgemacht, das ist die hier, ja, und hat gesagt, ich möchte, dass du diese Uhr hast. Ich denke, das ist keine sonderlich wertvolle Uhr, hier steht Casio drauf, sie hat auch keine besonderen Funktionen. Aber seitdem, seit er mir die geschenkt hat, habe ich nur noch diese Uhr getragen. Ich habe andere schöne Uhren zu Hause. Ich habe mir vor einiger Zeit meine Schweizer Uhr gekauft, die ich besonders schön finde. Habe ich seitdem nicht mehr getragen. Der Pastor sagte, diese Uhr habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. In der Ukraine ist noch ein bisschen anderes Wertesystem und Dinge kosten was anderes als hier. Und er hat sie abgemacht und hat gesagt, ich möchte, dass du sie hast. Und das hat mein Herz so sehr berührt. Und das hat mich so sehr geehrt. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ich habe so viel Wertschätzung und so viel Liebe gesehen, dass ich es einfach nicht übers Herz bringe, irgendeine andere Uhr dran zu machen. Finde Wege, ja? Deine Eltern zu ehren. Du sagst, ja, ich hatte aber keine tollen Eltern. Meine Eltern sind nicht so perfekt gewesen. Sie sind weit weg von perfekt gewesen. Ich bin verletzt worden von meinen Eltern. Wenn du verletzt worden bist, erstmal kann ich dir sagen, willkommen im Club. Viele Leute kennen meinen Vater, Ernst Winkler, und sie halten ihn für einen Heiligen. Ja, und in ihren Vorstellungen hat er so einen goldenen Schein um seinen Kopf. Ich liebe ihn, ich schätze ihn, aber ich bin auch von meinen Eltern verletzt worden. Das ist der Lauf der Dinge. So bist du von deinen Eltern verletzt worden, bist du von deinen Eltern enttäuscht worden, gebe ich dir jetzt einen guten Rat, vergib ihnen. Und wenn du dich wunderst, wo dieser Rat herkommt, er kommt aus der Bibel, er kommt aus dem Wort Gottes, das steht da tatsächlich drin. Ja. Und Heilung und Wiederherstellung von Beziehungen kommt durch Vergebung. Ja. Und es heißt nicht, ehre Vater und Mutter, wenn sie immer nett zu dir waren. Ehre Vater und Mutter, wenn sie die perfekten Eltern waren. Ehre Vater und Mutter. Punkt. Ich kenne Zeugnisse von Leuten, die so einen Hass hatten auf ihre Eltern, ja, wo der Vater kurz nach der Geburt oder noch vor der Geburt die Mutter verlassen hat. Und das hat in dem Kind dann im Lauf der Jahre so viel Bitterkeit hervorgerufen, so viel Groll. Und dann ist die Person zu dem Punkt gekommen, wo sie gesehen hat, Gott möchte, dass ich vergebe, Gott möchte, dass ich meinem Vater vergebe. Ich ehre meinen Vater nicht dadurch, dass ich verbittert bin gegenüber, dass ich ihm gegenüber, dass ich Groll habe ihm gegenüber. Und dann haben sie vergeben und ihr ganzes Leben hat sich verändert. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht. So sag Worte der Ehre und der Wertschätzung und der Liebe deinen Eltern, auch wenn sie das vielleicht nicht tun. Auch wenn das vielleicht seltsam ist. aber ehre sie auch, wenn du, so wie du die Gelegenheit hast, so wie du die Mittel hast, so wie du die Ressourcen hast, ganz praktisch, tu Dinge für sie. Ehre sie materiell, ehre sie finanziell, so wie du Gelegenheit hast. Das ist das, was wir tun, das ist, was ich getan habe. So wie ich die Gelegenheit hatte und wie ich Ressourcen hatte, habe ich bei jedem Besuch, bei fast jedem Besuch bei meinen Eltern, habe ich ihnen was in die Hand gedrückt beim Abschied. Ja, war ein ganz besonderer Handschlag. Und die Frage war nicht, ja, brauchen die das denn jetzt im Moment? Das war nicht die Frage, sondern es war mein Anliegen, sie zu ehren, meine Wertschätzung ihnen auszudrücken. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Okay, also wir sollen unsere Eltern ehren. Könnt ihr noch oder war das schon zu viel? Geht noch? Ja? Okay. Dann lass uns zum nächsten Punkt kommen. Punkt Nummer 2, Römer 12, Vers 10. Römer 12, Vers 10. Hier spricht Paulus über die Gemeinde, über unsere Beziehung und über unseren Umgang miteinander. Und er sagt Folgendes. Er sagt, in der Bruderliebe, das heißt in der geschwisterlichen Liebe, seid herzlich zueinander in Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend. In der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000, heißt es in der Bruderliebe, seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das heißt, Paulus sagt, eigentlich sollte in der Gemeinde ein Wettbewerb herrschen. Ja? Ein Wettbewerb, gegenseitig sich zu ehren, Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Und wiederum, nicht weil wir jemanden beeindrucken wollen, dann sind wir wieder dabei, eigentlich Ehre für uns nehmen zu wollen. Versteht ihr das? Sondern wir ehren Gott, indem wir in der Gemeinde einander ehren. Wir begegnen uns mit Wertschätzung, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit Barmherzigkeit gegenüber den Fehlern der anderen. Ja. Wir haben manchmal so eine Tendenz, dass wir sehr barmherzig sind gegenüber unseren eigenen Fehlern und Schwächen und sehr streng und sehr unbarmherzig gegenüber den Fehlern und Schwächen der anderen. Wir sollten das rumdrehen. Ja. Indem wir streng sind mit uns selber und barmherzig mit den Fehlern und Schwächen der anderen. So, wir sollen unserem Bruder, unsere Schwester ehren und ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Das schließt ein, dass wir ihnen vergeben. Oh, ich bin verletzt worden. Ja, die sind so gemein. Missbrauch hier alles in der Gemeinde. Ja, das heißt nicht, dass wir uns als Fußabtreter benutzen lassen sollen. Und zu vergeben heißt auch nicht, dass wir uns missbrauchen lassen sollen, aber nichtsdestotrotz sollen wir vergeben. Nichtsdestotrotz sollen wir vergeben, egal was passiert ist. Und auch hier wieder, lasst uns Mittel und Wege finden, andere zu ehren. Lasst uns unsere Ressourcen benutzen, andere zu ehren. Und ich suche nach solchen Gelegenheiten. Vergebt mir, wenn ich nicht jede Gelegenheit ergriffen habe, aber ich werde besser. Und für mich schließt es ein, dass ich die Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, auch benutze, um andere zu segnen, um Segen zu sein für andere. Ich hatte neulich schon mal davon geredet. Das muss nicht unbedingt so ganz offen passieren. Ja? Hey, schaut mal her, was ich jetzt mache. Ja? Ich kann was nehmen, ich kann einen Geldschein nehmen, kann es einfach jemandem in die Tasche stecken. Ja? Oder in die Bibel legen. Das ist immer gut, wenn man die Bibel in Papierform dann bei sich hat, ne? Wenn die irgendwo rumliegt oder so. Ja, ich habe in meiner Bibel Geld gefunden. Ist das nicht fantastisch? Ein Wunder, Halleluja. Höre auf den Heiligen Geist, höre auf das, was er deinem Herzen sagt und finde Gelegenheiten. Finde Gelegenheiten. Ja. Besonders gerne mache ich das, wenn ich weiß, dass Leute in Urlaub fahren, dass ich ihnen nochmal irgendwas extra in die Hand drücke, so was ich an Ressourcen habe. Und es ist tatsächlich so, manchmal ist es ein Betrag, der sehr klein erscheint. Und gerade bei dem Einkommen, was der andere vielleicht hat, keine große Bedeutung hat. Aber es hat eine Bedeutung für mich. Amen. Es hat eine Bedeutung für mich, es hat einen Wert für mich. Und es ist immer gut für mich, wenn ich das tue, was Gott sagt, wenn ich Gott gehorsam bin. Auch ganz praktisch, wenn ich andere ehre mit den Ressourcen, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Und ich sage dann manchmal, mach, auch wenn dein ganzer Urlaub schon bezahlt ist, alles ist prima, ja? Dann mach mit dem Geld irgendwas, was du sonst nicht machen würdest. Geh einmal mehr Eis essen, ja? Eis essen ist nicht so irgendwie so ein Grundbedürfnis, ja, das müssen wir, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so, ja. Aber ist was Schönes. Wer von euch glaubt, dass Eis essen eine schöne Sache ist? Ja? Wenn ihr mal nach Berlin kommt, dann geht unbedingt zu Hokey Pokey. Das ist die beste Eisdiele Berlins. Nur so nebenbei, ehrlich, ist nicht übertrieben. Ja, aber mach irgendwas, was du sonst nicht machen würdest. Einfach so. Ja, fahr einmal mehr mit der Achterbahn. Ja, irgend sowas. Ja. Kauf deinem Kind ein Spielzeug mehr, ein chinesisches Spielzeug mehr, was nach 48 Stunden komplett kaputt ist. Ja. Schau, es geht nicht allein irgendwie um den Geldbetrag oder irgendwas, sondern was ich empfange, was ich von anderen empfange, kann so eine Quelle der Ermutigung sein. Kann so eine Quelle der Ermutigung sein. Und das habe ich persönlich schon oft erlebt, wenn andere mich gesegnet haben, andere mich geehrt haben. Das Entscheidende war nicht der Betrag, den ich vielleicht bekommen habe. Das Entscheidende war, wow, was für eine Ermutigung. Ich habe mich so ermutigt gefühlt, so gesegnet gefühlt. Das war großartig. So lasst uns einander ehren. So als kleine Hilfe, so über den Daumen, tu etwas für andere, was sie nicht für sich selber tun würden. Das ist wie mit diesem Eis. Irgendwann haben wir mal für eine Ehefrau von einem Mann Gottes, den wir sehr schätzen und durch den wir sehr gesegnet sind. Wir wussten, sie hat Geburtstag, ihr Geburtstag kommt und sie wohnt in einer anderen Stadt. Und wir hatten irgendwie den Eindruck, wir sollten sie ehren. Wir sollten diese Frau ehren. Und dann haben wir geschaut, gibt es dort in der Nähe, wo sie wohnen, wirklich gute Restaurants? Und dann haben wir ein Restaurant gefunden, das wirklich gut war, wirklich erlesen war, wo wir normalerweise nicht hingehen würden und wo sie wahrscheinlich auch noch nie gewesen sind. Und dann hab ich dort angerufen, habe gesagt, haben Sie Gutscheine? Ja, wir haben Gutscheine. Und dann habe ich das arrangiert, dass wir, ich habe vorher auf die Karte geguckt, was die Gerichte kosten. Und dann habe ich dort einen Gutschein bestellt in einem Betrag, so dass zwei Leute auch tatsächlich satt werden, wenn sie dorthin zum Essen gehen. Ja. Und dann haben wir, als sie Geburtstag hatte, haben wir das einfach in den Umschlag getan und haben ihr das geschickt. Und haben gesagt, Gottes Segen für dich. Du sagst ja, ist das notwendig? Man kann doch sein Essen bei Aldi kaufen und dann selber kochen. Klar kann man das. Ja? Aber schau, das ist, was es bedeutet, andere zu ehren, anderen Wertschätzung zu zeigen. Ja? Selbst wenn sie das Geld gehabt hätten, wären sie wahrscheinlich nie in dieses Restaurant gegangen. Aber einfach zu zeigen, hey, das, was ihr seid und das, was ihr tut, das bedeutet uns etwas. Das ist uns wichtig und wir wollen euch das zeigen. So, deshalb haben wir das gemacht. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins war Ehre deine Eltern. Punkt Nummer zwei, Ehre deine Geschwister in der Gemeinde. Punkt Nummer drei, 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Und ich sage dir mal schon, was der Punkt ist. Ehre geistliche Leiter. 1. Timotheus 5, Vers 17. Da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Doppelter Ehre. Was bedeutet das? Lass es mich mal lesen nach der guten Nachricht-Übersetzung. Da heißt es, Älteste, die leitend in der Gemeinde tätig sind und ihren Dienst gut versehen, haben doppelten Lohn verdient. Besonders, wenn sie sich mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen. Erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe. Das griechische Wort, was für Ehre dasteht, impliziert etwas, eine materielle Gabe. Neue Genfer Übersetzung heißt es, Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Gott möchte, dass wir geistliche Leiter ehren, die er in unser Leben gesetzt hat, um uns zu segnen. Und wir haben, wenn ich sage wir, meine ich meine Familie, meine Frau und ich, wir haben uns das zu einem Prinzip gemacht. Und wir suchen nach Gelegenheiten, das zu tun, in dem Maß, wie wir es tun können. Und wir manchmal unternehmen wir nicht geringe Anstrengungen, um sowas zu machen, wenn der Herr das auf unser Herz legt. Denn geistliche Leiter sind auch in gewisser Weise geistliche Eltern. Ja, so wir übertragen dieses Prinzip auch. Und wir nehmen auch diese Verheißung für uns in Anspruch, damit es euch gut geht und ihr lange lebt auf der Erde. Ich werde noch lange hier sein. Ja. Nur mal so nebenbei. Halleluja. Und ja, es gab einen Leiter, einen Pastor, zu dessen Gemeinde ich gehörte für einige Jahre. Und das war in einer Zeit, wo ich noch sehr jung war, wo ich kaum etwas wusste über dieses Thema Ehre und wo ich ihn nicht immer ehrenhaft behandelt habe und wo ich auch nicht immer in Wertschätzung und Ehre über ihn gesprochen habe. Als mir das klar wurde, waren wir schon eine ganze Meile weg von diesem Ort, von dieser Gemeinde. Und der Pastor war auch inzwischen im Ruhestand. Und das war auch ein lieber Kerl. Das heißt nicht, dass unser Verhältnis irgendwie gestört war. Wir mochten uns, er schätzte uns, er unterstützte das, was wir taten hier in Suhl. Und ich habe Buße getan und ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Als ich da angefangen habe, das zu sehen. Und dann haben wir aber eine Gelegenheit gesucht, ganz konkret ihn zu segnen. Und ich glaube, das war auch zu einem Geburtstag, war ein runder Geburtstag oder irgendwas, wo wir eine Geldsumme, die für uns zu dem Zeitpunkt ein beträchtlicher Betrag war, einfach zusammengetan haben, in einen Umschlag getan haben, Karte dazu, herzlichen Glückwunsch, Pastor sowieso, er war für uns immer noch der Pastor, auch wenn er im Ruhestand war, wir möchten dir unsere Liebe und unsere Wertschätzung ausdrücken. Und obwohl es für uns ein bedeutender Betrag war, kann es durchaus sein, dass es für ihn nicht so ein bedeutender Betrag war. Ja, er hatte gut vorgesorgt für seinen Ruhestand und es ging ihm materiell nicht schlecht. Aber er war so berührt und so bewegt von dieser Gabe. Und das hat so viel getan für ihn. Wir wussten auch im Nachhinein, das ist genau das Richtige. Ein anderes Mal hat Gott uns aufs Herz gelegt, für einen geistlichen Leiter, den Gott in unser Leben gelegt hat, ihn zum Einkaufen zu schicken. Das heißt, in so ein Outlet-Center, so, wo es schöne Sachen gibt, schöne Kleidung, schöne Markenklamotten, ja, und ihm einen bestimmten Betrag in die Hand zu geben und sagen, hier, kauft euch was Schönes. Und wir haben über Monate Geld angespart, Geld zur Seite gelegt, um das tun zu können. Ja, denn ich kannte die Preise selbst in diesem Outlet-Center. Aber es sind schöne Sachen, die es dort gibt. Ja, muss man sowas haben? Muss man Markenkleidung haben? Absolut nicht. Darf man sowas überhaupt haben als Christ? Die Bibel spricht davon, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gott hat kein Problem damit, wenn wir Dinge genießen. So, und es war für uns selber so ein Segen und so eine großartige Sache, dass er uns befähigt hatte, das zu tun und diesen Leiter damit zu ehren. Lasst mich rasch noch zwei Beispiele anschauen, damit wir sehen, dass das nicht nur Anweisungen sind, sondern dass es, wie das ganz praktisch aussah. Das ein Beispiel finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 28. Paulus ist auf der Reise nach Rom und er gerät in einen Sturm. Er gerät in einen Sturm. Das Schiff geht kaputt, das Schiff geht unter. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Apostelgeschichte 28. Und das Einzige, was er rettet, ist sein nacktes Leben. Sein nacktes Leben und die Kleidung, die er am Körper hat. Pitschnass. Ja. So kommen sie auf der Insel an. Das ist eine Insel, wo sie gerettet werden. Aus dem Sturm. Du kannst die ganze Geschichte nachlesen. So, sie kommen auf dieser Insel an. Er hat nichts, er hat komplett leere Taschen. Er ist nicht allein unterwegs, er ist mit seinem Team unterwegs, mit seinem Dienstteam. Und das Erste, was passiert, sie sammeln Holz für ein Feuer, um sich zu wärmen. Paulus macht mit, er sagt nicht, ich bin der große Prediger, ja, sammelt ihr mal Holz, ich bin zu geistlich dazu. Er sammelt mit und aus dem Reisig kommt eine hochgiftige Schlange und beißt ihn in die Hand. Die Leute sehen das und denken, mit diesem Mann stimmt irgendwas nicht. Ja, er ist jetzt auch gerade aus dem Sturm gerettet worden, nur damit ihn jetzt diese Schlange beißt. Irgendwie die Götter müssen irgendwas gegen ihn haben. Aber Paulus macht gar keine große Sache draus, nimmt die Schlange, schleudert sie ins Feuer. Die Leute warten drauf, dass er tot umfällt, das Gift wirkt innerhalb von Minuten. Aber mit Paulus passiert überhaupt nichts. Das Wort Gottes sagt, dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Ja. Sie werden giftige Schlangen aufnehmen und es wird ihnen nicht schaden. Und das ist genau bei Paulus passiert. So, das war das Werk Gottes. Und die Leute sind jetzt beeindruckt. Und dann heißt es hier im Vers 7, in der Umgebung jenes Ortes aber besaß der Erste der Insel, also der Herrscher der Insel, mit Namen Publius Ländereien, der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. So, das ist das Erste, was passiert. Gerade noch ein Schiffbrüchiger, komplett arm, komplett mittellos. Das Nächste, was passiert, er ist im Hilton Hotel von Malta. ja, oder was weiß ich, ja, das erste Haus am Platz. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen, da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. So Gott benutzt Paulus, um einen Verwandten dieses Inselherrschers zu heilen. Das spricht sich rum natürlich. Und jetzt kommen alle anderen Kranken auch und eine Heilungserweckung bricht aus auf dieser Insel. Aber er ist ja auf dem Weg nach Rom, also irgendwann müssen sie weiter. Und dann heißt es in Vers 10, und diese erwiesen uns auch viele Ehren. Und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Er kommt auf die Insel und hat nichts weiter als sein nacktes Leben. Wie verlässt er die Insel? Lass mich den gleichen Vers, das ist ein bisschen schwach übersetzt hier in der Elberfelder. Lass mich den gleichen Vers mal lesen in der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. In der guten Nachricht heißt es, sie überschütteten uns mit ehrenvollen Geschenken. Und bei der Abfahrt brachten sie uns alles, was wir für die Reise brauchten. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, da überhäuften sie uns mit Ehrengeschenken. Und als es Zeit war, weiter zu segeln, versorgten die Einwohner uns mit allem, was wir auf der Reise vielleicht brauchen würden. Weißt du was? Das ist Gott. Das ist Gott. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht kaufen. Das ist der Segen Gottes. Das ist der Segen Gottes. Das ist der Reichtum, über den wir reden. Das ist, was es bedeutet, in Christus tatsächlich reich gemacht zu sein. Dann ist es egal, auch wenn du gerade noch irgendwo aus einem Sturm mit dem nackten Leben davon gekommen bist. Oh meine Güte, wie wird es jetzt weitergehen? Was werden wir jetzt tun? Was machen wir jetzt? Von was bezahlen wir jetzt unsere Rechnung? Gott weiß es. Gott weiß es. Weißt du, und Paulus ist nicht rumgegangen und hat gesagt, hey, eine Spende für unseren Dienst. Apostel Paulus Ministries. Ja, und bei einer Spende von mindestens 50 Denaren bete ich persönlich für dich. Bei einer Spende von 100 Denaren bekommst du eine persönliche Weissagung von mir. Wenn dir jemals jemand sowas anbietet, lauf, lauf, lass dich nicht auf sowas ein. Wir kaufen nicht den Segen Gottes. Aber wir sehen dieses geistliche Prinzip. Paulus gibt weiter, was Gott ihm gegeben hat. Und die Leute dort nehmen das wahr und sie ehren ihn dafür. Sie ehren ihn und ehren ihn und ehren ihn über alle Maßen. Paulus sagt, wir sind überschüttet worden mit Ehrengeschenken. Als wir weggefahren sind, waren sie nicht sauer und haben gesagt, ja, das ist ja jetzt blöd, das ist ja echt. Ja, jetzt haben wir gerade mal so einen Heiler hier auf der Insel und jetzt verlässt er uns wieder. Sie haben ihn ausgestattet, er sagt, mit allem, was wir zur Reise brauchten. So als sie diese Insel wieder verließen, hatten sie wahrscheinlich mehr, als sie vorher hatten auf diesem Schiff. Er sagt, wir hatten alles, was wir brauchten. Könnt ihr das sehen? Mein Ehrgeiz ist es, mit dem Thema heute fertig zu werden. Also habt noch einen kleinen Moment Geduld und schlagt Johannes Evangelium Kapitel 12 auf. Das ist meine letzte Stelle für heute, okay? Johannes 12. Und das ist echt, wenn wir unsere religiösen Brillen absetzen, dann wird das echt ein Hammertext hier. Johannes 12 ab Vers 1. Pass mal auf, was hier passiert. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Ja, wie sie es immer macht, ne? Martha dient. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Lazarus, das war der, den er von den Toten auferweckt hatte. Dann nahm Maria, das war die Schwester von Martha und Lazarus. Dann nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Was macht Maria hier? Sie ehrt Jesus. Das ist eine Handlung der Ehre. Das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Aber sie möchte ihn ehren. Und pass auf, was passiert. Es sagte aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Was bedeutet das? Was sagt er hier? Erstmal müssen wir sehen, er sagt, das Salböl, Leute, das ist Wahnsinn, was hier passiert. So eine Verschwendung, so eine Verrücktheit. Ja, dieses kostbare Salböl, das stellt so einen hohen Wert dar. Einfach auszuschütten, mit einem Mal. Was ist das Ergebnis? Jesus duftet sehr gut für eine kurze Zeit. Ja, das ist das einzige Ergebnis. Wir haben erstmal keine Vorstellung, was 300 Denare sind. Ja, wie viel das in Euro ist. Aber es lässt sich leicht übertragen. Denn in einem Gleichnis erzählt Jesus davon, dass Tagelöhner in die Arbeit geschickt werden, in den Weinberg. Und der Tageslohn für den Tagelöhner ist 1 Denar. Ja, es ist 1 Denar. Tageslohn. Das Salböl war 300 Denare wert. Damals haben die Leute 6 Tage die Woche gearbeitet. Das Jahr hat 365 Tage. Das heißt, diese 300 Denare waren rund ein Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters. Ja? Ein Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters, damit wir eine Vorstellung bekommen, was Maria da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wo sie dieses Salböl her hatte. Ich habe keine Ahnung, wie sie dazu gekommen ist, ob sie dafür gespart hat oder keine Ahnung. Aber sie hatte es auf alle Fälle. So, wir kriegen ungefähr eine Vorstellung. Du weißt, was dein Jahreslohn ungefähr ist, ja? Spätestens, wenn du deine Steuererklärung machst. Und Judas sagt, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Das hätte man verkaufen können, hätte man den Armen geben können. Und weißt du was, das Gleiche geschieht nach wie vor. Wenn Menschen andere ehren, ist das wirklich nötig? Ja, ist das wirklich nötig? Ja. Ich kenne einen Mann Gottes, der eine sehr teure Uhr trägt, eine sehr teure Uhr. Ja, wenn ich dir den Namen sagen würde von der Uhr, wüsstest du, das ist eine sehr teure. Und Leute haben sich aufgeregt darüber, aufgeregt. Wie kann der, ein Prediger, wie kann er so eine Uhr tragen? Und weißt du was, ich kenne den Prediger. Die Uhr war ihm völlig egal. Ja, nicht der Wert der Uhr war für ihn entscheidend. Aber da waren Leute, die ihn ehren wollten. Und die gesammelt haben und gespart haben und ihm diese Uhr geschenkt haben. So darf er sie jetzt nicht tragen, weil er ein Prediger ist? Ja, hätte man verkaufen können, den Armen geben. Lasst uns mal schauen, was Johannes hier schreibt über diesen Moment. Judas sagt, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Vers 6, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. So, Judas hatte, was er sagte, ja, natürlich ist es gut, den Armen zu geben, aber er hat ein völlig falsches Motiv gehabt. Könnt ihr das sehen? So, sein Motiv war Neid Und es war Missgunst. Er hat das nicht Jesus gegönnt. Lasst uns aufpassen, dass wir unser Herz bewahren, wenn andere gesegnet werden oder wenn andere gesegnet sind. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht missgünstig werden, neidisch werden, dass wir beherrscht werden von Habgier. Das ist eine schlimme Sache. Das ist eine schlimme Sache. Das, was Maria gemacht hat, war vom rein logischen Standpunkt absolut unvernünftig. Aber was entscheidend war, es war nicht ein Gefäß mit Salböl. Es war nicht die 300 Denare. Sondern was entscheidend war, war ihr Herz. Sie hat etwas gegeben, was ihr wertvoll war. Könnt ihr das sehen? Sie hat etwas gegeben, was ihr wertvoll war, was ihr etwas bedeutet hat. So, wenn ich gebe, um andere zu ehren, dann tue ich das mit Dingen, die für mich selber eine Bedeutung haben, die mir selber wertvoll sind. Lasst uns eine Kultur der Ehre entwickeln, wo wir andere ehren, angefangen bei unseren Eltern, über unsere Geschwister in der Gemeinde hin zu unseren geistlichen Leitern. Und wiederum, erinnert euch das an das, was ich am Anfang gesagt habe. Niemand hat das Recht, Ehre von anderen zu fordern. Ja? Hier, Bruder, hast gehört, was der Pastor gesagt hat? Ja? Fang mal an, mich anders zu behandeln jetzt. Du sollst mich jetzt ehren, ne? Das ist nicht das, was wir gesagt haben. Amen? Wir fordern nicht Ehre von anderen. Aber wir sind motiviert durch unsere Beziehung zu Gott und durch unsere Liebe zu ihm und durch unser Gehorsam dem Wort gegenüber, andere zu ehren. Amen? Halleluja. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir lieben dich und wir danken dir. Danke, dass du zu uns geredet hast. Danke, dass wir gesegnet sind in dir über alle Maßen. Danke, Jesus, dass du arm geworden bist um unseretwillen, damit wir durch deine Armut reich gemacht sein können. Und wir sind reich gemacht in dir, Herr. Wir sind reich gemacht in dir. Danke, Herr, dass es für uns keinen Grund gibt, dass wir uns Sorgen machen müssen. Weil wir wissen, dass du unser Versorger bist. Herr, wir danken dir für alle Ressourcen, die du in unsere Hände gegeben hast. Herr, wir wollen dich ehren mit unserem Besitz. Wir wollen dich ehren, indem wir das unterstützen, was dir gefällt, Herr. Indem wir den Bau deines Reiches unterstützen, indem wir deine Gemeinde unterstützen, Herr. Indem wir Männer und Frauen unterstützen, die deinen Dienst tun. Herr, wir wollen dich ehren, indem wir andere ehren. Indem wir unsere Eltern ehren. Indem wir unsere Geschwister ehren. Indem wir unsere Leiter ehren. Und ich danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir nicht komisch werden müssen, verkrampft werden müssen, sondern dass wir einfach fließen können mit deinem Heiligen Geist, um das zu tun, was du auf unser Herz legst. Dank sei dir, Herr. Danke, Herr. Vater, ich danke dir jetzt nochmal so sehr für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für meine Geschwister und ich danke dir für alle Ehre, die ich empfangen konnte von ihnen bisher. Danke, Herr, ich bin so gesegnet. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine Atmosphäre von Liebe und Wertschätzung und Aufmerksamkeit untereinander. Danke, Herr, das ist dein Werk, dein Wirken, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Amen.